Ja, das ist der Hammer. Ich bin so lang schon gläubig, aber ich merke diese Essenz der Botschaft, dass Jesus es für uns gemacht hat, die begeistert mich immer wieder von Neuem. Und wahrscheinlich liegt es daran, vielleicht ist das bei euch auch so, ich merke, dass wir die Tendenzen haben, immer wieder zurückfallen zu wollen in alte Muster von ich versuche es Gott recht zu machen. Ich versuche es gut zu machen, gut hinzukriegen, und die böse Falle daran ist, dass wir dann, wenn wir merken, wir kriegen es nicht hin, denken, dass wir aus Gottes Gnade rausgefallen sind. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir immer wieder auch uns einander in Begegnung, im Miteinander, aber auch indem wir drauf schauen, was Gott selbst von sich sagt, darauf gucken, dass er die Freiheit uns gegeben hat, unabhängig von unserem Nicht-Hinkriegen. Und so ging es mir auch bei der Bibelstelle, die ich für heute als Grund meiner Message habe. Und ich lade euch da ein, einfach auch vielleicht im Kopfkino einzuschalten und die Passage, wenn ich sie gleich vorlese, in euren Augen, in eurem Geist, in eurem Inneren sich zu einer Geschichte aufbauen zu lassen. Ich habe deswegen mit Absicht nicht den ganzen Text zum Mitlesen dabei, damit sich ein bisschen Kopfkino bei euch bilden kann. Trotzdem sage ich euch, wo es steht, falls jemand mitlesen möchte. Johannes 4, Vers 5 bis 42. Und kurz zum Kontext. Jesus hat mal wieder Stress mit den Pharisäern, also mit den religiösen, wichtigen Leuten. Und diesmal geht es darum, dass die gerade verkraftet hatten, dass Johannes der Täufer so einen Aufstand macht mit dem Taufen und all dem. Und jetzt taufen Jesus und seine Jünger noch mehr Leute, als Johannes das gemacht hat. Und es gibt richtig Stress. Und Jesus, ganz spannend, weicht dem Stress aus, indem er weggeht. Und um an sein Ziel zu kommen, muss er durchs böse Samarien durch. Und es gibt einen riesen Stress, einen Beef zwischen den Samaritern und dem jüdischen Volk, den Hebräern. Und das geht zurück bis in die Zeit von nach dem Exil. Wir erinnern uns, das Volk Israel wurde verschleppt nach Babylon. Und als sie zurückkamen, entstand hier ein Konflikt. Und der beruhte auf religiösen Dingen. Und zwar darauf, dass die Samariter gesagt haben, für uns sind nur die 5 Bücher Mose gültig. Und die Juden gesagt haben, nein, für uns gibt es auch noch dann die Propheten und so weiter. Und zweiter Punkt, dass Jerusalem zum Anbetungszentrum wurde Gottes mit dem Tempel und dem Wiederaufbau und die Samariter dann nicht beteiligt waren am Wiederaufbau, sondern einen eigenen Gebetsberg aufgebaut haben. Ich finde das insofern spannend, als ich die Botschaft gelesen habe, die Passage, ist mir das so aufgeploppt im Kopf, was ich dachte, Mensch, damals schon gab es diese religiösen Konflikte, dass die einen denken, sie glauben richtiger als die anderen. Und ich dachte, hui, das ist auch ein bisschen beruhigend für dieses Ganze, was es so alles an christlichen Religionsformen gibt. So, wir haben jetzt kapiert, wie man richtig betet. Wo ich denke, ja, lasst mal ein bisschen entspannt sein, was das angeht, weil Gott hat da auch noch ein Wort mitzureden. Unter uns, ich sage das immer so scherzhaft, ich bin gespannt, was mal passiert, wenn ich im Himmel ankomme, ob Gott da nicht seinen Arm um mich legt und sagt, Peter, eins ist Fakt, ich habe dich lieb. Aber jetzt erkläre ich dir mal ein paar Sachen. Und ich weiß, die waren dir so, so wichtig. Mir wären die nicht so wichtig gewesen. Weil ich glaube, dass es Gott oft um ganz andere Dinge geht, als um die Formen. Und in der Geschichte, die wir uns jetzt anschauen, da geht es mitunter darum, aber auch nochmal um was anderes, sage ich euch dann, um was es geht. Jesus zieht also durch Samarien und es ist um die Mittagszeit. Die Jungs um ihn rum haben Hunger, gehen in den Ort, um einzukaufen. Und Jesus sagt, lasst mich mal hier an dem Brunnen zurück. Und Jesus bleibt allein am Brunnen zurück, ohne Bodyguard. Und an diesen Brunnen kommt eine samaritanische Frau, um Wasser zu schöpfen. Schon interessant, dass sie um die Mittagszeit an den Brunnen geht, weil normalerweise machst du das nicht. Das heißt, sie muss ihre Gründe gehabt haben, warum sie zur Unzeit an den Brunnen geht. Und jetzt entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau, und das lese ich euch jetzt gerade mal vor. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen, und Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Ich finde die irgendwie nett. Wie sie ihm nochmal erklärt, du, eigentlich solltest du nicht mit mir reden. Total süß. Ignoriert Jesus und antwortet, weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Und weißt du, wer dich hier bittet? Gib mir etwas zu trinken. Wenn du das wüsstest, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, hä? Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Spannend, vielleicht höre ich hier raus, dass sie nochmal ein bisschen den Konflikt andeutet. Da haben wir es wieder. Ihr mit eurer Denke, wir mit unserer Denke. Aber auch Jesus wieder antwortet, wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Seht ihr dieses Bild vor euch? Von so einem quellenden Wasser, so ein bisschen wie in einem Whirlpool. So vielleicht ein bisschen Geysir, der sich erhebt, in einem drin. Und tatsächlich ist die Frau jetzt auch sehr angesprochen von dem Bild und sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortet die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, stimmt, was du sagst, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Da sagt die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass ich in Jerusalem der richtige Ort wäre, um Gott zu verehren. Da antwortet Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt vom jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss von Gott und von Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. In dem Augenblick, Jesus antwortete, ich bin es, der mit dir redet. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück und wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was hörst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt, in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Und sie rennt in die Stadt und die Leute lassen sich gewinnen und kommen mit und es erbricht eine Riesenerweckung aus. So, über was möchte ich mit euch reden? War eine lange Passage. Ich habe das Ding gelesen und habe mich gefragt, wie kommen wir darauf, aus dieser Stelle rauszulesen, und das passiert uns ganz gern mal, dass Menschen Vorhaltungen darüber zu machen, was sie in ihrem Leben verbockt haben, eine gute Idee wäre, um sie zum Glauben zu bringen. Denn das lesen manche aus der Stelle raus. Jesus hat ihr ja schließlich alles gesagt, was sie getan hat, oder? Also macht ihr Jesus Vorhaltungen. Ich sehe aber hier was ganz anderes. Ich sehe nicht, dass Jesus primär ihr Vorhaltungen macht und ich habe auch das Gefühl, das ist nicht die Pointe dieser Stelle. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Dingen, die wahr sind und zwischen der Wahrheit. Und ich glaube, Jesus bringt durch sich die Wahrheit, und ich glaube, die Wahrheit ist es, die diese Frau berührt, ihr begegnet und sie am Schluss frei macht. Also tatsächlich, die Frage ist, geht es um ein, ich sag dir schonungslos in dein Gesicht, das ist die Schuld, die Scham und die Sünde deines Lebens, also kehrst du jetzt um. Weil manchmal merke ich, dass wir als Christen diese Angewohnheit haben, andere Menschen konfrontieren zu wollen mit Dingen, die sie nicht richtig machen. Und dann im Alltag merken, komisch, wirkt gar nicht attraktiv. Aber ich kann euch erklären, woran das liegt. Wenn der Stufi nachher zu mir kommt und sagt, Peter, ich habe übrigens eine Liste, ne? Das waren all die Sachen, die du am Sonntag verbockt hast. In deiner Predigt zweimal ein Wort verwendet, das nicht nötig gewesen wäre. Eine Stelle, da bin ich mir von der Auslegung her nicht sicher. Dann bist du an der und der im Gottesdienst vorbeigegangen, ohne sie zu grüßen. Wolltest du nur mal sagen. Und ich würde sagen, danke Stufi, das setzt mich gerade so frei. Oder keine Ahnung, je nachdem, wie ich drauf bin, gehe ich wahrscheinlich weg und sage, und Stufi geht weg und sagt, komisch, hat es gar nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Ich brachte doch die gute Botschaft. Nee, wisst ihr was? Stufi könnte sagen, hä, ich darf das doch wohl sagen, ist doch wahr. Und wisst ihr was? Er hat sogar recht. Das mag wahr sein. Aber ist es auch die Wahrheit? Das ist die Frage, die ich stelle. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir Menschen Vorhaltungen machen, verlieren wir die Begegnung mit ihnen. Und ich lese bei dem, was Jesus macht, bei dieser Samaritanerin, viel eher sowas wie, ich sehe dich, ich nehme dich für voll und ich lasse mich durch die Schatten und Brüche deiner Vergangenheit nicht davon abhalten, Begegnung mit dir zu haben. Aber was ich höre, ist, dass er ihr sagt, ja, ich weiß, dass diese Männergeschichten nicht gut gelaufen sind bei dir. Und warum du dich um die Mittagszeit herschleichst bei praller Sonne, damit keiner hier anquatscht, damit keiner über dich spottet, das weiß ich auch. Und das ist mir egal. Aber nicht nur, dass ich mit dir spreche, ich biete dir auch eine Lösung an. Du hast einen Durst, du hast ein ungestilltes Bedürfnis. Ich habe dir eine Nahrung, ich habe dir ein Wasser, das dir den Durst wegnimmt. Und Leute, das ist eine gute Botschaft. Und natürlich geht sie dann weg und sagt, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Klar sagt sie das. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass sie begeistert ist, da hat mir einer meine Sünden vorgepredigt, sondern, und der hat sich davon nicht abhalten lassen. Und was ganz Verrücktes passiert, egal wie möglicherweise geächtet sie war, die Leute im Ort lassen sich begeistern und kommen mit und erleben dann Jesus in voller Kraft. Und Jesus lädt sich dann sogar noch in dem Ort ein und bleibt noch zwei ganze Tage. Manchmal würde ich gern reingucken, Mäuschen spielen, was die Jünger dann diskutieren mit. Weil nicht nur, dass wir durch Samarien durchziehen, wir müssen noch zwei Tage hier rumhängen. Aber Jesus ist das egal, weil dort was passiert und das begeistert mich. Wisst ihr, wenn wir Leute Vorhaltungen machen, vielleicht sogar aus einer für uns positiven Motivation, entsteht ein Machtgefälle. Es entsteht ein, ich weiß, wie es läuft und ich sag dir, wie es du zu machen hast. Übrigens auch ein Problem, das wir oft haben, wenn wir predigen. Es entsteht oft der Eindruck, der predigt, der wüsste, wie es gemacht wird und sagt es jetzt. Also ich gebe euch einen kleinen Spoiler. Ich kann euch nicht sagen, wie es gemacht werden muss, weil ich es weiß. Ich kann euch sagen, was für Fragen und Spannungsfelder ich in mir habe, weil ich genauso wie ihr suche. Versteht ihr? Und weil ich so fasziniert bin von der Begegnung, die Jesus mit mir hat und von was sich Jesus nicht abhalten lässt, auch wenn er, wie ich finde, manchmal gute Gründe hätte. Und das begeistert mich. Und ich bin so dankbar, dass Gott auch Menschen benutzt, die nicht perfekt sind, weil sonst dürfte ich gar nichts. Und zweiter Punkt, was Jesus hier macht, super spektakulär, ist nicht die Essenz der Message heute, ich möchte es aber nicht unerwähnt lassen. Er macht einen kulturell-gesellschaftlichen Affront, indem er mit einer Frau spricht. So, ganz spannendes Thema. Mir ist schleierhaft, wie man aus der Bibel eine Unterdrückung von Geschlechtern und von Frauen herausleiten kann, weil Jesus selbst genau diese Denke auf den Kopf stellt, indem er immer wieder Brüche damit macht. Wir lesen es hier in der Reaktion der Jünger. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Also die ist ja schon Samariterin, das ist schlimm. Aber jetzt ist die auch noch eine Frau. Meine Fresse. Und es juckt Jesus überhaupt nicht. Im Gegenteil, im Neuen Testament lesen wir von Männern und Frauen des Glaubens, die diese kulturellen Denkmuster aufsprengen, nur nebenbei erwähnt, spektakulär, dass sich Gott raussucht, die Auferstehung seines Sohnes durch wen bezeugen zu lassen an erster Stelle? Durch die damals unglaubwürdigste Quelle überhaupt, nämlich eine Frau. Und das ist Jesus einfach egal, das ist Gott einfach egal. Er sagt, nein, ich will, dass eine Frau mein erster Zeuge ist. Sollte uns zu denken geben. Ich finde das spektakulär, ich lese sowas mit großer Begeisterung und merke, boah, die religiösen Raster funktionieren einfach nicht. Kein Wunder, dass es immer wieder Stress mit religiösen Führern gab, wenn Jesus natürlich diese Gewohnheiten, die wir haben, auf den Kopf stellt. Und Leute, warum haben wir die denn? Warum haben wir diese Gewohnheiten und warum sind wir so? Ich glaube, dass es um Sicherheit geht. Und in die Einhaltung von definierten Regeln gibt uns vermeintlich Sicherheit. Und unserem deutschen Volk ganz besonders. Deswegen ist vielleicht so eine Message hier nochmal wichtiger als sonst wo. Wenn ich frei bin, weiß ich nicht, wie ich es machen kann. Was, wenn es am Schluss doch nicht reicht? Was, wenn ich doch nicht gut bin vor Gott? Da halte ich mich doch lieber an alle Gesetze, die es gibt. Dann bin ich deutlich sicherer. Wisst ihr, was das Problem ist? Gott sagt, brauchst du nicht, halt dich an mich. Es geht nicht um die Gesetze. Es geht um mich als Person. Es geht um die Begegnung mit mir und in mir ist Freiheit. Aber das kommt daher, weil wir eine Sicherheit wollen und Gott will, dass er unsere Sicherheit ist. Und er will, dass das Wasser des Lebens aus ihm kommt und nicht aus einem Gesetzbuch. Wisst ihr, wenn die Frau in die Stadt rennt, dann höre ich, kommt, ich glaube, hier draußen vor den Toren unserer Stadt steht wirklich der verheißene Retter und Erlöser. Und dieser hat, obwohl er mich genau erkannt hat und weiß, wer ich bin und was ich getan habe, Begegnung mit mir gesucht und mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen kann. Ich lese hier aus dieser Passage für mich eine Einladung an uns raus, wie sind wir unterwegs mit anderen Menschen? Durch was fühlen wir uns angespitzt? Maßregeln, Leute korrigieren. Ich entdecke das im Alltag. Wir Christen erklären anderen, was sie falsch machen. Jesus aber hat erst Liebe als das Thema. Ich habe das mal an ein paar Fragen festgemacht. Was haben wir im Angebot? Haben wir ein Gericht im Sinne von einem Richterstuhl? Oder haben wir ein nahrhaftes und wohlschmeckendes Gericht im Sinne von Nahrung? Weil Jesus will nicht einen Richterstuhl. Jesus sagt, hey, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Nahrung. Haben wir ein Urteil über Menschen oder haben wir eine Einladung? Weil Leute, wenn wir Menschen vorverurteilen, lassen die sich danach nur ganz schwer noch einladen. Haben wir eine fadenscheinige Pflichtübung oder haben wir echte Begegnung? Die muss aber, Leute, auf Augenhöhe stattfinden. Das funktioniert nicht von oben herab. Sehe ich primär eine Aufgabe, vielleicht sogar eine evangelistische? Ich muss anderen erzählen von Gott. Oder komme ich erstmal mit Annahme in nehmenden Menschen, wie er ist? Wisst ihr, was so faszinierend ist an Jesus? Er begegnet Menschen nicht, die perfekt sind, sondern er begegnet grundsätzlich Sündern. Er stellt gar keine Anforderung, sei erstmal perfekt, damit du Begegnung mit mir haben kannst. Sondern er sagt, ich habe Begegnung und weiß genau, wer du bist. Ich lasse mich von Schuld, von Brüchen in deinem Leben, von all dem nicht abhalten. Ich begegne dir. Und das macht was mit unserer Motivation. Wisst ihr, das macht was mit mir. Jesus begegnet mir als Peter und dem ist jeder Titel und mein Lebenslauf und all das völlig egal, sondern er begegnet mir. Und trotzdem haben wir die Tendenz, Menschen beurteilen und manchmal vorurteilen zu wollen, obwohl wir da konkret in der Bibel Warnsignale haben, macht das nicht. Wie beispielsweise in Matthäus 7, wo es heißt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und dann die berühmte Passage, was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaub mir, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Hartes Wort jetzt, Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Die Frage, die ich heute stelle, ist, was ist wahr und was ist Wahrheit? Das ist hier die Frage. Wenn ich jemand sage, was er falsch macht, mag ich etwas Wahres sagen? Wenn jemand zu mir sagt, Peter, mir fällt schon lange bei dir auf, in deinem Leben sind diese Sachen, die sind nicht gut, dann spricht er vielleicht etwas Wahres aus. Die Wahrheit aber ist, dass Jesus mich trotzdem liebt und mich freigemacht hat davon. Und das ist der Teil der guten Botschaft. Nicht das, was die Schuld betont, ist die gute Botschaft, sondern die Freiheit, und die liegt in ihm selbst. Was einfach nur wahr ist, setzt mich fest. Die Wahrheit, Jesus aber, setzt mich frei. Und deswegen ist Jesus die gute Botschaft und nicht das Faktum. Ich definiere das nochmal. Wahr, damit meine ich Dinge, die vielleicht faktisch korrekt sind, objektiv richtig oder in Bezug auf religiöse Regeln, Verordnungen, Gebote, Vorschriften. Und ja, die finden wir in der Bibel. Und, Spoiler Alert, Jesus hat sie gehalten und damit das Gesetz erfüllt. Das macht das Gesetz nicht schlecht. Das macht nicht Sünde zu Nichtsünde. Aber es verändert mein Verhältnis dazu und vor allem mein Verhältnis zu Gott, weil mich das nicht mehr abhalten kann. Die Wahrheit ist eine Person und die heißt Jesus. Und durch ihn habe ich immer freien Zugang. Und wir haben das gerade gesungen in diesem phänomenalen Song. Mutig komme ich vor den Thron, damit ist Gottes Thronsaal gemeint. Das zitiert eine Stelle aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, nichts kann mich mehr abhalten. Die Bodyguards des Himmels, die dastehen und sagen, hier kommt keiner rein ohne Zugangsberechtigung. Die kennen mich und lassen mich durch, weil ich durch Jesus den VIP-Pass habe in den Thronsaal Gottes. Und das unabhängig davon, ob ich würdig genug bin aufgrund meines Verhaltens, sondern einfach nur, weil Jesus gesagt hat, den Peter, den mag ich. Und der darf immer kommen. Jetzt könntet ihr diskutieren, diskutabel, ob es eine gute Idee ist. Nicht lachen jetzt, nicht. Aber Gott liebt mich, versteht ihr? Und das ist für mich so faszinierend. Wie kann ich denn andere verurteilen, nur weil sie moralisch nicht meinem Kompass entsprechen oder vielleicht faktisch Dinge falsch machen. By the way, ich mache faktisch auch enorm viel falsch. Ganz berühmte Stelle, die kennt bestimmt jeder. In Johannes 14 sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und dann, niemand kommt zum Vater, entweder durch Einhaltung von Geboten oder als durch mich. Richtig? Ah, jetzt sollte jemand aufspringen und sollte sagen, stopp. Nein, so, danke dir, Tobi. Wunderbar. Nicht alles schlucken. Nicht. Und für die, die jetzt gerade zuhören und Podcast, und das war strategisch. Nein, da steht, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, ohne Hinzufügung. Jesus ist der Weg, weil er ist die Wahrheit. Und dann übrigens hängt er nach, würdet ihr mich kennen, würdet ihr auch den Vater kennen. Übrigens spannender Exkurs für jemanden, der Lust hat, könnt ihr mal zu Hause in Johannes 18 reingucken. Da führt Jesus ein ganz spannendes, längeres Gespräch mit Pilatus über die Wahrheit. Sehr, sehr interessant. Nochmal, ich kann es nicht oft genug betonen, Wahrheit ist kein Regelwerk, sondern Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Ich habe euch hier unter der Prämisse, dass es, finde ich, um Erlösung geht und nicht um Bloßstellung, mal eine kleine Tabelle gemacht als Gegenüberstellung. Wahr ist nach dieser These vielleicht ein faktischer Tatbestand, die Wahrheit aber ist eine göttliche Offenbarung. Wahr mag etwas sein, was anklagt, die Wahrheit aber befreit. Wahr kann gesetzlich verwendet werden, Wahrheit aber ist gnädig und heilend. Wahr bezieht sich auf unser Verhalten. Die Wahrheit bezieht sich auf unsere Identität in Christus. So, wenn ihr mögt, Jetzt wäre ein guter Moment, um eure Handys zu zücken, denn ich habe euch eine Folie, die könnt ihr euch, wenn ihr mögt, nochmal als Hausaufgabe mitnehmen. Oder wenn ihr gerade auf YouTube seid, einen Screenshot davon machen. Weil ich habe jetzt nicht die Zeit, um das im Detail anzugucken, aber diese Bibelstellen, die sind phänomenal. Ein Unterschied zwischen dem Buchstaben, der laut dem Wort Gottes tötet, und dem Geist, der frei macht, in 2. Korinther 3, Vers 6. Der Unterschied zwischen Anklage und Gnade in Römer 8 und der Unterschied zwischen Religion und Beziehung in Johannes 15 und Galater 4. Nur um das zu klären, ist etwas, was ich heute gesagt habe, eigentlich motiviert durch die Botschaft, in Zukunft darf also keiner von uns mehr einen anderen auf Fehler hinweisen. Nein, Leute, das habe ich nicht gesagt. Es mag die Momente geben. Darum geht's nicht. Meine Frage ist nur, würden wir vielleicht mitnehmen, für uns als Prüfung mitzunehmen, was ist eigentlich meine Motivation dahinter, wenn ich jemand mit Fehlern konfrontiere? Geht's mir um ein, ich will, dass die Person zur Wahrheit kommt, oder geht's mir um ein Bedürfnis, das Wahre auszusprechen? Manchmal sogar, Leute, und das ist durch einen religiösen Geist oft gegründet, weil ich selber so hart habe, mich an die Regeln zu halten, dass ja wohl nicht sein kann, dass jemand anders es billiger kriegt als ich. Das würde natürlich keiner zugeben, aber manchmal spielen so Motive bei uns eine Rolle. Ich möchte euch mal ein Beispiel machen, um das zu unterstreichen. Da hat Gott mich erwischt. Das ist ein paar Jahre her. Ich habe einen Freund über längere Wegstrecken hin immer wieder getroffen. Und das war ein ziemlich kantiger Typ, ein Koloss von einem Bär-Bodybuilder. Einfach eine coole Type. Und er ist nicht so schnell im Glauben durchgebrochen, aber eines Tages durfte ich erleben, dass er ganz zu Jesus kam. Und dann hat er auch ziemlich krass angefangen, Gottes Stimme zu hören und sich von Gott verändern zu lassen. Und trotzdem erzählte er mir immer wieder, wenn ich ihn einlud zum Gottesdienst oder samstags zu einer Veranstaltung, Herr Peter, da kann ich nicht kommen. Da sag ich, warum, was machst du denn? Ja, weißt du, am Wochenende, da verdiene ich mir immer noch nebenher was, so auf dem Bau bei Leuten und so, das läuft so, die geben mir das Geld halt so, aber da kann man richtig Kohle machen. Und da bin ich dann am Wochenende unterwegs und deswegen kann ich nicht kommen. Und ich dachte in mir drin, Kollege, das ist Schwarzarbeit. Das kannst du jetzt nicht mehr machen als Christ. Und ich war gerade dabei, meinen Finger auszufahren, um zu sagen, Und wie ich so am Ausfahren bin, habe ich den Eindruck, als würde Gottes Geist in mich rein Folgendes sagen. Und kennt ihr das, wenn ihr anfangt, mit Gott zu verhandeln? Und ich glaube, ich hatte so einen Moment, wo ich sage, hey, Moment Gott, warum psch? Ist doch wahr, oder? Und das Nächste, was ich vom Heiligen Geist höre, ist psch. Und ich habe es nicht verstanden. Aber ich bin froh, ich habe den Mund gehalten und nichts gesagt. Bin aber weg und habe gedacht, hey, hätte ich doch was sagen sollen. Er ist nicht gut und er ist Christ und es kann nicht sein, dass der auf dem Bau schafft, schwatzt. Das geht gar nicht. Und habe so vor mich so ein bisschen hin und dachte, hätte ich doch was sagen sollen. Einige Wochen später, dieser Freund kommt auf mich zu und sagt, hey Peter, so mit Jesus zusammen, das ist ja mega. Und ich sage, ja, das ist mega. Du Peter, der Heilige Geist, der redet die ganze Zeit. Sage ich, ja, der redet die ganze Zeit. Du Peter, der hat zu mir gesagt, das ist nicht in Ordnung, wenn du am Wochenende auf dem Bau schaffst und Schwarzgeld, das geht gar nicht. Und weißt du was, Peter, ich lasse das jetzt, weil mir der Heilige Geist sagt, ich soll das nicht machen, dann mache ich das nicht. Und ich dachte so, war irgendwie es doch besser so. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich den konfrontiert hätte, ob ich ihn überfordert hätte oder was auch immer. Aber Gott hat sich selber drum gekümmert, versteht ihr? Und wisst ihr, bei mir, es gibt Dinge in meinem Leben, die laufen noch nicht rund, aber ich stelle etwas fest über Gott, was mich fasziniert. Er ist nicht nur ein liebevoller Vater, er ist auch echt nett. Also ich habe immer wieder Momente in meinem Leben, da sagt Gott dann ganz gentlemanlike zu mir, Peter, diese Sache, die du da immer so machst, das machen wir jetzt ab heute nicht mehr. Und manchmal bin ich dann versucht, zu Gott zu sagen, wieso? Bis gestern war es doch in Ordnung. Und habe dann das Gefühl, als sagt er zu mir in meinem Herz, unter uns war gestern auch schon nicht in Ordnung. Aber du warst noch nicht so weit. Aber hey, der lässt mir Zeit, weil Gott so nett ist. Ich glaube, wir überfordern einander manchmal, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Gebote und Gesetze anderen weitergeben. Und es geht nicht darum zu diskutieren, ist Schwarzarbeit okay oder nicht. Sondern es geht um Gottes Timing und es geht, dass er primär unsere Herzen durch Liebe und Annahme gewinnt und du eine andere Motivation hast, Dinge zu tun oder zu lassen, wenn sie aus Beziehung und Begegnung gegründet sind, als wenn sie auf die Einhaltung eines Gebotes gegründet sind. Und dazu möchte ich uns einladen. Ich möchte niemand hier den Mund verbieten, das steht mir auch gar nicht zu. Ich habe auch nicht gesagt, wir dürfen nie wieder korrigieren. Ich sage nur, lasst uns zusammen mit Gottes Geist sein und primär die Liebe einschalten und Menschen auf Augenhöhe begegnen, anstatt von oben herab. Weil er weiß es am besten. Michael, wäre schön, wenn ihr hochkommt. Ich habe noch eine Folie auch, die sich anbietet, wenn ihr mögt, zum Abfotografieren, mit 4 Fragen, die ich uns gern mitgeben würde. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die in der Woche ein bisschen reflektieren. Wie sehe ich die Menschen in meinem Umfeld und wo tendiere ich vielleicht dazu zu verurteilen, vielleicht sogar in Anführungszeichen im Namen der Wahrheit? Welche wahren Dinge meines Lebens, also Fehler, Versäumnisse, Schwächen, Brüche, vielleicht auch Bitterkeit, halten mich noch fest oder gefangen? Und wo darf ich mich, und zwar gern heute, neu unter die befreiende Wahrheit Jesus stellen? Fühle ich mich in meinem Glaubensleben mehr von Vorschriften und Regeln getrieben oder von der Beziehung zu Jesus erfüllt? Und als letzte Frage, wo wünsche ich mir, wirklich gesehen und nicht nur beurteilt zu werden? Und wie begegnet mir Jesus genau hier? Lasst uns doch mal die Augen schließen. Und ich würde gern Gottes Geist einladen, dass er jetzt zu unseren Herzen spricht. Danke, himmlischer Papa, für deine Liebe. Und danke, Jesus, dass wir dich nicht schockieren können, sondern du kennst uns. Und du kennst die Scham, vielleicht manche Schande, Brüche und auch Schuld in unserem Leben und lässt dich nicht abhalten, uns zu begegnen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm jetzt einfach und erfüll du unsere Herzen und wirk du ein Ziehen in die Richtung, wo du uns haben möchtest. Sprich du Wahrheit in unserem Geist, in unsere Herzen, in unser Sein. Und gib jetzt auch den Mut, Dinge wegzulegen, abzulegen, die uns nicht gut anstehen. Und ich möchte 2 Gebete anbieten. Das erste Gebet, wenn du merkst, du bist angesprochen und in dir drin ist eine Sehnsucht nach diesem lebendigen Wasser da. Und du sagst, ja, ich möchte dieses Wasser haben. Und da ist etwas, was mich abhält. Und ich habe genug davon. Ich will diesen Durst gestillt haben in Jesus. Und eigentlich will ich zu Jesus kommen. Dann möchte ich gleich ein Gebet für dich sprechen, auch wenn du das jetzt gerade über den Podcast hörst oder an deinem Handy oder Fernseher bist und es auf YouTube hörst. Komm zu Jesus. Und wir werden gleich beten. Und das zweite Gebet, was ich dann im Anschluss sprechen werde, ist für die alten Hasen und Hasinnen unter euch, die ihr schon bei Jesus seid, aber sagt, boah, da, aber das Gesetzliche, manchmal kommt das und eigentlich möchte ich voll in meine Berufung reingehen, die Liebe Gottes als Tochter und Sohn weiterzugeben und Menschen einladend in Gottes Gegenwart zu holen. Dann würde ich gern im zweiten Durchlauf ein sendendes Gebet über euch aussprechen. Jetzt zu dir, wenn du sagst, ich möchte in dieses Leben mit Jesus und ich will diese Quelle, die in mir drin quillt, zu einem Leben in Ewigkeit. Ich lade dich ein, wo du bist, deine Hand auf dein Herz zu legen, ob hier im Raum oder wo du auch immer jetzt bist. Und ich möchte ein Gebet vorsprechen und vielleicht betest du es laut oder im Geist nach und oder ergänzt es mit deinen Worten. Ja, Jesus, ich habe erkannt und ich glaube, du bist das lebendige Wasser. Ich komme jetzt zu dir und ich will nicht mehr allein. Ich gebe dir die Scham, die Schande, die Brüche, die Schuld und bitte dich, komm und mach mich ganz rein und ganz neu. Jesus, ich erkenne, als du am Kreuz gestorben bist, hast du das für mich getan. Und ich bin reingewaschen durch dein Blut und habe deswegen freien Eintritt zum Thron des Vaters. Und in diesem Bewusstsein möchte ich jetzt als Gottes Kind leben. Ich danke dir, bitte führe und leite mich. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann lade ich dich ein, auch nachher, nach dem Gottesdienst werden hier auf der linken Seite von euch aus rechts Menschen vom Gebetsteam sprechen. Mit denen könnt ihr euch auch nochmal unterhalten oder euch segnen lassen. Und wenn du online dabei bist oder auch hier nicht davor kommen möchtest, vielleicht wendest du dich über die gebet@hope-kirche.de per E-Mail. gebet@hope-kirche.de und dort wirst du auch deinen Gegenüber finden. Und jetzt zum zweiten Teil, wenn ihr sagt, Mensch, ich bin schon dabei, aber genau das will ich. Ich will das Pharisäer-Ding nicht mehr, sondern ich will das einladende Leben und bitte auch um eine neue Sendung mit dem Geist Gottes. Dann lade ich dich dazu ein, jetzt hier im Raum aufzustehen von deinem Platz und ich möchte den Segen für dich sprechen. Komm, Atem Gottes, komm du und gib neuen Wind. Komm, Heiliger Geist, jetzt und komm, berühren, begegne du. Und du, der du dich erhoben hast, ich spreche über dir aus, du hast dich auch erhoben aus alten Mustern und die lässt du zurück und die nimmst du nicht mehr mit von heute. Und ich spreche eine neue Sendung in dich hinein und ein neues Bewusstsein, dass du durch die Gnade von Jesus erwählt und erlöst bist und gerufen, um anderen diese frohe Botschaft zu bringen. Und hab keine Angst, was du sagen oder tun sollst, sondern lass dich auffüllen mit der Liebe Gottes. Und die spreche ich neu über dir aus. Komm, Herr, gießt du diese Liebe aus und schwemm du alles raus, was es nicht braucht. Ich spreche im Namen Jesu auch gegen alle religiösen Geister und sage, sie haben kein Recht mehr zurückzuhalten und unter dem Titel wahr Lüge zu verbreiten. Denn nur eines setzt frei und das ist die Wahrheit Jesus Christus und seine Erlösung. Und so wachse ein neues Bewusstsein der Identität in der Sohn- und Tochterschaft des Königs. Und so sei gesandt, auch jetzt in diese Woche, die jetzt kommt, mit einer Freude und einer Freudigkeit und mit offenen Ohren den Geist Gottes zu hören, mit dem, was er dir sagt, zu tun oder vielleicht auch zu lassen. Sei gesegnet und Freude sei in dir, im Namen Jesu. Denn ihr Lieben unter uns, das macht auch richtig Spaß. Das ist richtig, richtig gut. Und dann ist Glaube eine gute Nachricht. So seid gesegnet, habt einen Megasonntag und einen super sonnigen Sommer in der Freude des Herrn. Amen.